Das Zitat aus St. Luther 22. Es ist, ihr Mönche, wie wenn im letzten Monat des Sommers zur Mittagszeit eine Luftspiegelung erscheint. Ein scharfsichtiger Mann würde sie erblicken, würde über sie nachsinnen, würde sie gründlich untersuchen. Ihm, der sie erblickt, über sie nachsinnt, sie gründlich untersucht, ihm als leer würde sie da erscheinen, als hohl würde sie da erscheinen, als kernlos würde sie da erscheinen. Wie sollte auch ihr Mönche in einer Luftspiegelung ein Kern sein? Ebenso auch ihr Mönche, was es irgend an Sanya gibt, sei sie vergangen, künftig oder gegenwärtig, eigen oder fremd, grob oder fein, gewöhnlich oder edel, fern oder nahe, die erblickt da ein Mönch, sinnt über sie nach, untersucht sie gründlich. Ihm, der sie erblickt, über sie nachsinnt, sie gründlich untersucht, eben als leer würde sie da erscheinen, als hohl würde sie da erscheinen, als kernlos würde sie da erscheinen. Wie sollte auch ihr Mönche in Sanya ein Kern sein? Was will uns der Buddha damit sagen?
Weil es leer rumgestanden ist, dass man nur durch Roh, was da rein projiziert, dass im Grunde ohne irgendwelchen Kern.
Für mich ist es eine Wahrnehmung, nicht auch die Wahrnehmung wieder heranzufallen. Die Gefahr, so wie es leider beschrieben ist, dass man aus der Wahrnehmung was Festes macht, was konzeptionell ist, dann ist man immer nicht mehr weit davon entfernt, auch das Ich und das Mein an sich selbst zu begreifen. Das ist genau dieser, was da passiert. Ja? Also ich sehe was Lebendiges in einer Form Farbe und sage Rose. Und schon habe ich was Festes gemacht. Und fall dann drauf rein und glaube, das gibt es wirklich. Ja, und, das ist, glaube ich, für mich so ein Hinweis, einfach mal wieder darauf aufzuschauen. Das ist nur eine Begrifflichkeit, die ich da bilde, die okay ist, sonst kann man ja auch nicht behalten, aber die keine Entsprechung in der Wirklichkeit hat.
Die ist ungefähr so, wie wenn es das bei so einem Nahrung aufliest und der sagt, solche Beuteln, solche Kekse und Zeug und sagt, was sitzt jetzt nur da? Und da ist eigentlich gar nichts und jeder sieht was anderes, weil durch seine eigene Erlebniswelt das und das da heim projiziert, was gar nicht da ist.
Tja, fangen wir es mal vielleicht ganz praktisch an. Wenn wir auf unsere Sinne gehen, inwieweit können wir uns da drauf verlassen? Wenn ich jetzt so vor mich hinschaue, woher weiß ich dann, dass ich einen Kopf habe? Ich sehe ihn ja nicht. Ich sehe nur sehr wenig von meinem Körper, wenn ich hier sitze und da vorschaue. Und trotzdem bin ich fest davon überzeugt, dass der Kopf und der Körper ist. Wenn ich jetzt mich nur auf meinen Sehsinn konzentriere, kann ich das nicht verifizieren, dass das so ist. Und das Gleiche ist es natürlich auch mit Hören, Fühlen, Schmecken, Riechen sind ja immer nur so einzelne Komponenten oder einzelne Pixel, die wir wahrnehmen, und trotzdem fügen wir daraus ein Körperbild, eine Körperwahrnehmung, eine Selbstwahrnehmung zusammen. Obwohl, wenn wir jetzt genau schauen, fühlen, schmecken, hören, riechen, dann ist die nicht zu finden. Es funktioniert nur, wenn wir mit unserem Gedächtnis nachhängen. Und da eben ein Körperbild, ein Selbstbild erstellen. Der Heinz hat das letzte Mal gesagt, ja, mei, ist sicher, was ist ich. Das ist so die allgemeine Vorstellung von dem, was Sanya ist. Wahrnehmung, ja, ich nehme mich wahr, was ich wahrnehme, fertig. Mehr ist da nicht. Aber wenn da nicht mehr wäre, dann wird der Buddha ja nicht sagen, man soll genau hinschauen und soll es gründlich überprüfen, gründlich darüber nachsehen. Deswegen schauen wir uns mal an, was wir oder wie in den Sutten Sanya verwendet wird. Natürlich spricht man meist von Wahrnehmung. Das Wort Sanya an sich heißt so viel, bildet sich aus der Wurzel Jna und der Vorsilbe Sam. Also Jna, Wissen, und Sam, mit, zusammen. Also daraus bildet sich dann Sanya und die Verbform Sanjanati. Eigentlich zusammen erkennen. Manchmal sagt man auch wahrnehmen oder wiedererkennen. Aber das ist natürlich jetzt sehr trügerisch, weil leicht verständlich oder anscheinend leicht verständlich. Letztendlich, wenn man sich Sanya genau anschaut, kann man Sanya nicht übersetzen, sondern man muss das Pali-Wort beibehalten. Sonst wird man von diesem Begriff Wahrnehmung, Wiedererkennen und so weiter in die Irre geführt. Wir haben verschiedene Punkte, wie der Begriff in den Sutten angewandt wird. Zum einen natürlich schon im Sinn von Wahrnehmung oder auch Vorstellung, ein sich bewusst machen. Vor allen Dingen hinsichtlich der Identität, der Qualität oder des Werts von etwas. Da geht es jetzt hauptsächlich um, was du gesagt hast, um Denken und die Konzeptbildung. So heißt es auch im Anguttara Nikaya, aus der Wahrnehmung, sage ich, ihr Mönche, ergibt sich die Sprache. Dann haben wir Sanya jetzt in der Bedeutung von Wiedererkennen. Das ist dann so etwas wie Markierung oder Orientierungshilfe oder Anhaltspunkt, um das zu interpretieren, was da gesehen, gehört, gerochen und so weiter wird. Da ist eine Information drin in Sanya. Und diese Information dient letztendlich immer dazu, als Stimulation oder als Auslöser für ein bestimmtes Handeln oder Nichthandeln, je nachdem. Und es kann jetzt heilsam sein oder unheilsam. Dann gibt Sanya natürlich ganz klar als das Gegenteil von Ohnmacht, Bewusstlosigkeit, Koma, Narkose, Tiefschlaf. Also eher im Sinne von Wahrnehmungsfähigkeit und Bewusstsein. Das ist, wodurch man praktisch auf die Welt reagiert, wodurch man die Welt und sich selber wahrnimmt. Dann ist Sanya auch mal die Grundeinstellung des Charakters einer Person, die dadurch Dinge auf eine ganz bestimmte Weise wahrnimmt. Also das klassische, das Glas ist halb voll oder das Glas ist halb leer. Oder einer ist sehr kritisch oder sehr zynisch oder sehr zugewandt und sehr freundlich und so. Und im Idealfall ist es natürlich dann ein Charakter, der praktisch eine himmlische Wahrnehmung ermöglicht. Also jemand, der viel mit den Brahma-Viharas gearbeitet hat, der hat eine völlig andere Wahrnehmung als der, der dort auf der Straße rumlacht, normalerweise. Dann haben wir Sanya als eine Vorstellung, oder als Vorstellungen, die zu entfalten sind, die zu üben sind, die zu stabilisieren sind, denen man im Rahmen der Meditationspraxis seine ganze Aufmerksamkeit widmen sollte und die zum Todlosen führen. Das sind die bekannten 10 Sanya. Wenn entfaltet und häufig geübt, bringen sie hohen Lohn und Segen, sie münden im Todlosen, enden im Todlosen. Also Unreinheit des Körpers, des Todes, des Ekelhaften bei der Nahrung, der Reizlosigkeit des ganzen Daseins, der Vergänglichkeit des Leidhaften in der Vergänglichkeit, der Ichlosigkeit im Leidhaften, des Aufgebens, der Entzüchtung und des Erlöschens. Das ist natürlich sehr interessant, dass der Buddha von diesen Sanya spricht und dann gleich noch sagt, sie führen zum Todlosen. Interessant deshalb, weil darüber kaum jemals gesprochen wird und nur ganz selten eine Anleitung zur Übung gegeben wird, also zumindest heutzutage. In den Sutten findet man schon was dazu. Also ein ganz wichtiges Thema, das meistens außen vor bleibt. Dann haben wir Sanya als Sankara, also etwas, das fabriziert ist, gestaltet, zusammengebraut, das wiederum abhängig ist von den 3 anderen Sankara, Kaya Sankara, Vachi Sankara und Chitta Sankara. Also Gestaltung des Körpers, der Sprache und des Geistes, die aber wiederum durch Sanya gestaltet sind. Also das ist so ein Wechselspiel, ein Kreislauf von Sankara, in dessen Zentrum letztendlich Sanya steht. Das Gute dabei ist, dass durch diese 3 interagierenden Prozesse es für uns möglich wird, Sanya umzugestalten und schließlich zum Erlöschen zu bringen. Im Gegensatz zum Weltling ist dieser Gestaltungsprozess beim Arahat, der beim Gesehenen, Gehörten und so weiter nicht die geringste aus der Wahrnehmung abgeleitete Ansicht oder Konzeption hat, erloschen. Denn seine Gestaltungen sind zur Ruhe gebracht und seine Wahrnehmungen beendet und Dukkha aufgehoben. So heißt es im Sutta Nipata. Dann haben wir natürlich noch was ganz was Wichtiges, Sanya als die Wahrnehmung oder das Empfinden einer persönlichen Selbstidentität. Und in M106 setzt der Erhabene Wahrnehmung und mit Persönlichkeit gleich. Sinnesvergnügen, sinnliche Wahrnehmung, Form und Wahrnehmung von Form, jetzt und in Zukunft, Wahrnehmungen des Unerschütterlichen, Wahrnehmungen des Nichtheitsgebiets und Wahrnehmungen des Gebiets von weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung, sie alle sind Wahrnehmungen. Sinnesvergnügen, sinnliche Wahrnehmung, Form und Wahrnehmung von Form, jetzt und in Zukunft, Wahrnehmungen des Unerschütterlichen, Wahrnehmungen des Nichtheitsgebiets und Wahrnehmungen des Gebiets von weder Wahrnehmung noch Nichtwahrnehmung, dies ist persönliche Identität, soweit sich persönliche Identität erstreckt. Also ganz egal, was für eine Wahrnehmung wir haben mögen, und sei sie noch so hoch oder so tief oder heilig oder sonst irgendwo, da ist immer ich bin drin. Deswegen braucht man sich auf welche Wahrnehmung es auch immer sei, überhaupt nicht einbinden. Weil es immer noch das Ich Bin enthält. Ein Kantasamyutta erläuterte das noch auf, in Bezug auf die Kandas. Es ist da ein unerfahrener Weltmensch, der betrachtet, sieht und wahr, je nachdem, wie man Samanupassati übersetzen will, zusammen mit Nichtwissen sehen eigentlich. Samanupassati. Der betrachtet, der nimmt die Körperlichkeit wahr als das Selbst. Solche Betrachtung aber, eine geistige Gestaltung ist sie. Von solcher Gestaltung aber, was ist ihre Ursache, ihre Entstehung, ihre Herkunft, ihr Ursprung? Das Begehren, das in einem unerfahrenen Weltmenschen aufsteigt, wenn er ein Gefühl empfindet, entstanden aus einem mit Nichtwissen verbundenen Sinneneindruck. Daraus entstanden ist solche Gestaltung. So ist denn, ihr Mönche, diese geistige Gestaltung vergänglich, zusammengesetzt, bedingt entstanden, und auch dieses Begehren und auch dieses Gefühl, dieser Sinneneindruck und auch dieses Nichtwissen ist vergänglich, zusammengesetzt, bedingt entstanden. Also eben hier nochmal ganz deutlich, dass das Ich Bin bei jeder Betrachtung der Kandas oder bei jedem Aufgreifen der Kandas stets dabei ist, genauso wie Nichtwissen. Und ebenso im Kandasamyutta erklärt der Buddha nochmal ganz eindeutig diesen Teufelskreis von Ich Bin und Sinneserfahrung. Diejenigen Asketen und Priester, die Mannigfaches als das Selbst betrachten. Alle diejenigen betrachten eben nur die fünf Gruppen des Anhangens als das Selbst oder eine von ihnen. Das war ja gerade im vorherigen Zitat erklärt worden. Welche fünf? Es ist da, ihr Mönch, ein unerfahrener Weltmensch. Er betrachtet die Körperlichkeit als das Selbst oder das Selbst als Körperlichkeit besitzen oder die Körperlichkeit als im Selbst oder das Selbst als in der Körperlichkeit. Er betrachtet das Gefühl, die Wahrnehmung, die Gestaltungen, das Bewusstsein als das Selbst oder das Selbst und so weiter. Bei solcher Betrachtung schwindet ihm nicht die Einstellung des Ich Bin. Wenn ihm aber, ihr Mönche, die Einstellung des Ich Bin nicht geschwunden ist, so kommt es zur Bildung der fünf Sinnesfähigkeiten, nämlich der Sinnesfähigkeit des Gesichts, des Gehörs, des Geruchs, des Geschmacks und des Körpergefühls. Es besteht dann, ihr Mönche, Geist, es bestehen Geistobjekte, es besteht das Element Nichtwissen. Wenn nun ein unerfahrener Weltmensch ein Gefühl empfindet, das entstanden ist aus einem mit Nichtwissen verbundenen Sinneseindruck, dann denkt er, ich bin. Und er denkt, dies bin ich, er denkt, ich werde sein, er denkt, nicht werde ich sein, er denkt, körperlich werde ich sein, er denkt, unkörperlich werde ich sein. Er denkt, bewusst werde ich sein. Er denkt, unbewusst werde ich sein. Er denkt, weder bewusst noch unbewusst werde ich sein. Das ist schon sehr interessante Aussage, dass erst das Ich Bin kommt und dann die Sinneseindrücke, die dann wieder dazu führen, noch stärker das Ich Bin zu unterstreichen, zu stützen. Man kann also sagen, dass jedes Betrachten, Ansehen, Wahrnehmung, jede Vorstellung von etwas als Selbst, jede Identifikation eine Fabrikation ist, eine etwas zusammengebraut ist, entstanden aus einem mit Nichtwissen verbundenen Sinneneindruck, dem damit verbundenen Gefühl und dem entsprechenden Begehren. Wir haben ja vorher schon gesagt, dass eben Wahrnehmung auch immer was mit Wert zu tun hat, mit Bewertung zu tun hat. Und dass diese Bewertung wiederum dazu führt, dass eine bestimmte Handlung angelegt wird. Das ist das Begehren, das da drin ist. Im Gegensatz dazu macht sich ein Erwachter, nachdem er etwas Weise erkannt hat, der Erwachte erkennt Weise, also da heißt es nicht Sanjanati, sondern Abhijanati, hat keine Vorstellung darüber, identifiziert sich nicht damit oder im Gegensatz dazu, sieht etwas nicht als mein an und erfreut sich nicht daran. So, also diese ganzen Facetten von Sanya finden wir in den Sutten. Vielleicht macht es deutlich, dass Sanya einfach mit Wahrnehmung zu übersetzen völlig unzulänglich ist. Es geht gar nicht, weil da so viel mehr drinsteckt. Gibt es bis dahin irgendwelche Fragen?
Ja, wenn es heißt, dass der Arahat, weil das beschäftigt zu Besucher, sich keine Gedanken mehr, keine Gedanken mehr macht, da fällt mir ein, dass es da mal über Geister mal sollte, sich da auf einen hohen Turm setzen und sich praktisch seine Gefühle anschauen. Was mir im Moment ganz Spaß macht, weil ich dann so, okay, jetzt tue ich das da weg von mir, bin dann nicht in diesem Gefühl drin, lass mich dann nicht mitreißen von, keine Ahnung, Lust, Liebe, Hass. Und schauen wir das dann von einem anderen Standpunkt an, von einem erhöhten Standpunkt. Das ist natürlich die Frage, wahrscheinlich soll ich mir die heute stellen, wer schaut dann da? Ein Aspekt von mir? Oder ist es dann schon so ein höherer, feiner Geist, der sich das anschauen kann?
Das hatten wir das letzte Mal, wer das schaut. Das ist das aus Wahrnehmung gemachte Selbst. Wenn ich dasselbe meine, wie du meinst, das kann ich jetzt nicht sagen, aber wenn da so etwas wie ein Zeuge ist, der das also bloß mit Abstand betrachtet, sozusagen.
Um sich nicht da drin zu verlieren oder verwickeln zu lassen, was ja eigentlich ganz gut ist.
Das ist ganz gut, ja. Aber auch das ist natürlich eine Wahrnehmung. Und in dieser Wahrnehmung ist natürlich wieder Ich bin drin.
Aus dem kommt ich aber irgendwo auch nicht raus.
Da kommt man erst einmal nicht raus, ja.
Okay. Der Arahat, der würde dann nicht sagen, ich bin, sondern er würde es natürlich sagen, weil er mit uns ja kommunizieren will, aber er wird es nicht so sehen. Die Frage ist dann, was empfindet er sich da? Nur als dieser kleine, feine, subtile Geist?
Das Problem ist, dass du das schon in der Sprache ad absurdum fühlst.
Ja, ja, das ist immer wieder zurückgeschlossen.
Als was empfindet er sich dann?
Ja, ja.
Das geht gar nicht.
Aber lass mich mal weitermachen. Du sagst ja selber, er sieht sich, der Anhalt bezieht sich auf nichts mehr. Aber es ist dann doch wieder er. Das ist immer so eine Sache, wo ich dann sage, okay, ich denke mir oft drüber nach, weil das führt zu nichts, man muss so auf den Hirnknochen. Aber irgendwie ist doch wieder bei so einem Gespräch die Frage dann, ja klar, was ist es dann, was er dann, was ist seine Position?
Tja, wer Ara hat, dann weiß das. Vorher sollte man sich dazu jeglichen Gedanken enthalten, weil wir denken dualistisch. Und dieser Dualismus, das ist einfach das Wesen der Sprache, das dualistisch ist. Und diese Dualität hat beim Arahat aufgehört. Also können wir das gar nicht erdenken. Das können wir uns sparen.
Wenn der Arahat, sagen wir mal, geht zu seinem Haus, in Anführungszeichen jetzt, ne? Geht er rein, sagt er, das ist Gott, Frau oder Herr, so und so. Damit er noch die Person war, die hoch vor Christus auf der Zürich. Und ist da im hohen Raum drin oder was?
Da sind viele Fehler drin, Heinz. Zum einen schon mal, er nimmt eine Person wahr. Das heißt, wenn du eine Person wahrnimmst, dann nimmst du dich selber auch als Person wahr. Nachdem es aber die Person nicht gibt, sondern es nur eine Wahrnehmung einer Person ist, und aber ohne Kern, wie wir zu Anfang gesagt haben, wenn ich da keinen Kern mehr sehe, dann kann ich auch keine Person mehr sehen. Natürlich muss ich mit der Sprache davon reden, er, du, ich, sie, Person und so weiter. Das ist ja klar. Weil wenn ich etwas sprachlich ausdrücken muss, dann kann ich nicht andersrum. Der Buddha hat ja auch von ich gesprochen, wenn er das sagt. Aber er hängt nicht daran, weil er diese Wahrnehmung Person auf sich selber bezogen, ebenso wie auf andere bezogen, erloschen ist.
Was sieht er denn da? Also, was sieht er ja? Aber er sagt, also er denkt dazu nichts, aber er. Er sieht nur sehen.
Nur ein Sehen.
Oder das ist das Ziel. Also,
das ist wirklich, das führt ja zu nichts.
Lass mich mal ein bisschen weitermachen. Wir kommen da drauf.
Ich hätte aber noch eine andere Frage, die nichts mit Barbara zu tun hat.
Ja.
Du hast es gesagt, in jeder Wahrnehmung ist ja eigentlich schon dieses Ich mit drin.
Ja.
Dann wäre ja entweder die Folge, keine Wahrnehmung zu haben, oder heißt es, eine Wahrnehmung nicht aufzugreifen, sie einfach durchgehen zu lassen.
Ja.
Das Zweite.
Ja. Das Zweite. Okay. Da kommen wir jetzt dann gleich dazu. Also, nehmen wir mal die Wahrnehmung prinzipiell her. Da haben wir ja die berühmte M18, wo es ganz klar gesagt wird, bedingt durch Sinnesorgan und Sinnesobjekt entsteht Sinnesbewusstsein. Das Zusammentreffen der drei ist Kontakt. Durch Kontakt bedingt ist Gefühl. Was man fühlt, das nimmt man wahr. Was man wahrnimmt, darüber denkt man nach. Worüber man nachdenkt, darüber ufert man begrifflich aus. Mit dem als Quelle, worüber man begrifflich ausgeufert ist, bedrängen einen Mann die Konzepte, die von begrifflicher Ausuferung geprägt sind, und sich auf vergangene, zukünftige und gegenwärtige Formen, die mit dem Auge und so weiter erfahrbar sind, beziehen. Also wir haben hier in dem Rezept von dem Honigkuchen haben wir drei Hauptzutaten. Gefühl, Wahrnehmung und Bewusstsein. Und von diesen sagt wiederum M43, diese Dhammer sind miteinander verbunden, nicht getrennt, und es ist unmöglich, eines dieser Dhamma von den anderen vollständig zu trennen, um den Unterschied zwischen ihnen beschreiben zu können. Also Gefühl, Wahrnehmung und Bewusstsein sind immer zusammen. Man kann es nicht trennen, aber man kann es unterscheiden. Das ist gut, weil sonst wird man verranzt. Also, bedingt durch Sinnesorgan und Sinnesobjekt entsteht Sinnesbewusstsein. Das Zusammentreffen der drei ist Kontakt. Durch den Kontakt bedingt ist Gefühl. Jetzt ist es so, im Kontakt, also im Zusammentreffen von Auge und Form, ergibt sich ja Vijnana, oder das Zusammentreffen von Auge und Form ist Vijnana. Da ist noch kein Gefühl drin. Und hier ist eigentlich die Anweisung an Bahia. Wenn dir Gesehenes nur als Gesehenes, Gehörtes nur als Gehörtes gelten, wird sinnlich Erfahrenes nur als sinnlich Erfahrenes, Erkanntes nur als Erkanntes, dann bist du nicht dort. Dann ist das nicht deine Sache, dann war hier, bist du weder hier, noch jenseits, noch dazwischen. Das eben ist das Ende des Leidens. Also, wenn wir beim Kontakt stehen bleiben, ohne dass Gefühl aufkommt, dann, was für ein Gefühl kommt auf, ohne dass ein Gefühl dabei ist, das ist natürlich das Ich-Bin-Gefühl. Wenn es nicht dabei ist, wenn es nicht zustande kommt, weil genug Weisheit und Klarbewusstheit dabei ist, dann können wir wirklich wahrnehmen, die Dinge wahrnehmen, wie sie wirklich sind. Das ist schwierig, würde ich mal sagen.
Bezieht sich das kein Gefühl aufkommt, wenn man das nicht gefühlt? Oder waren das alle Gefühle?
Da kommen wir auch noch. Nicht so vorreichend.
Kann man was fragen?
Ja, ja, gut, kommt auf jeden Fall. Also was der Buddha hier anregt, ist, dass man eigentlich das bloße Sehen gar nicht erst zu Sanya ausbaut. Genauer gesagt, dass man den Sanya-Komplex so deutlich und klar bewusst durchschaut, dass Nichtwissen und Ich-Machen und Mein-Machen darin keinen Platz mehr finden. Während eine mit Affekten, also Gefühl, Wertung versetzte Sanya zu geistig ausufern führende Wahrnehmung eine Handlungsanregung mit einer mehr oder weniger ich-bezogenen Komponente ist, handelt es sich bei dem vom Erhabenen hier beschriebenen um ein Gewahrwerden, Abhijanati, das nicht vom Gefühl geprägt und nicht ist und nicht keinen egoistischen Charakter hat, sondern nüchtern, sachlich und der Wirklichkeit entsprechend das sieht, was wirklich, oder die Dinge so sieht, wie sie wirklich sind, und dann kann es auch zum Handeln kommen, aber eben kein ich-bezogenes Handeln, sondern es ist dann Kriya. Es ist ein nicht-Kamma erzeugendes Handeln. In M1, um das vielleicht noch einmal ein bisschen klarer zu machen, was hier gemeint ist, sind ein paar Sutten-Zitate ganz hilfreich. In M1 heißt es, der Weltling nimmt zum Beispiel Erde wahr. Dann jedoch identifiziert er sich mit Erde, identifiziert er sich in Bezug auf Erde, identifiziert er sich als Erde, identifiziert er Erde als mein, er freut sich an Erde. Der Weltling nimmt Erde wahr, Sanjanati. Der Tathagata hingegen erkennt, durchschaut, versteht, Abhijanati, Erde als Erde, jedoch identifiziert er sich nicht mit Erde, identifiziert sich nicht in Bezug auf Erde, identifiziert sich nicht als Erde, identifiziert Erde nicht als mein, er freut sich nicht an Erde. Im Samyutta gibt es einen Vers, wenn unermüdlich ist ein Mönch, bewusstseinsklar und ohne Bezug, er wird als Weiser dann durchschauen, was irgendein Gefühl es gibt. Und im Sutta Nipata heißt es, von beiden Enden, also Sinneseindruck ist das eine Ende, Entstehung des Sinneseindrucks das andere, wende er den Willen. Durch Sinneseindrucks völliges Verstehen ohne Gier, wobei er selbst sich tadeln müsste, das nicht tun, ist unbefleckterweise durch Gesehenes, Gehörtes, Sanya verstehend kann die Flut erkreuzen, ein Muni, der von jedem Greifen unbefleckt. Es bestehen wohl die fünf Sinnesfähigkeiten, doch wird dabei das Nichtwissen vom erfahrenen edlen Jünger aufgegeben und das Wissen entsteht. Infolge der Nichtwissensaufhebung und der Wissensentstehung hegt er nicht solche Gedanken, ich bin, dies bin ich, ich werde sein, nicht werde ich sein, körperlich werde ich sein, unkörperlich werde ich sein, bewusst werde ich sein, unbewusst werde ich sein, weder bewusst noch unbewusst werde ich sein. Also, bei Bahia geht es letztlich darum, diesen Prozess zu durchschauen. Es ist ja, wie wir vorher gesagt haben, eigentlich gar nicht möglich, Gefühl, Wahrnehmung und Bewusstsein zu trennen. Aber ich kann sie unterscheiden und ich kann den Prozess durchschauen.
Aber trenne ich es nicht dann damit auch, wenn ich das einzeln durchschauen kann?
Du kannst, wie willst du das einzeln durchschauen? Du kannst nicht Vijnana separieren. Und du kannst Gefühl nicht separieren. Es ist immer dieser Komplex. Wahrnehmung, Gefühl, Bewusstsein. Aber du kannst trotzdem unterscheiden. Aber du kannst genauso wie du Nama Rupa und Vijnana nicht trennen kannst. Also du stirbst. Aber ansonsten ist das einfach nicht möglich. Ja?
Also das ist halt eher das Zusammenspiel, das ich durchschaue.
Genau, man durchschaut das Zusammenspiel. Dann ist man wieder hier, noch dort, noch wieder drin. Das ist das. Weil es letztendlich unmöglich ist, wahrzunehmen, also nur zu sehen, nur zu hören. Geht nicht. Ein Gefühl, Wahrnehmung und Bewusstsein ist nicht zu trennen. Ja, also man muss diese Anweisung an Bahia geben, muss sich da um das Durchschauen dieses Komplexes handeln. Und das belegen ja die Suchtenstellen, die ich gerade vorgelesen habe. Haben wir jetzt die Frage, die vorhin im Raum geschwebt ist, klarer hingekriegt oder beantwortet vielleicht sogar. Hoffe ich.
Aber es ist ja dann immer noch dieses dualistische Selbst, das dann das betrachtet. Weil ja das nur eine Stufe ist auf dem Weg, bis man irgendwann so weit ist und bleibt verstockt, als wäre es bei zum Haar.
Ja. Ja, stimmt. Wir haben ein favorisiertes Sutra im Samyutta Nikaya, ist das vom, das ist mein Lieblingssutra, trotzdem vergesse ich immer, was heißt und wo es steht. Auf jeden Fall gibt es da einen, der gefragt wird, ob er, also einen alten Mönch, dem es gar nicht ganz schlecht geht und der gefragt wird, ob er jetzt denn schon Arahat ist. Dann sagt er, na, Arahat bin ich noch nicht. Ja, aber fragen Sie dann, siehst du denn diese fünf Khandas als dein Selbst an? Sagt er, na, sehe ich nicht. Dann sagt sie, ja, aber da muss doch ein Arahat sein. Sagt er, na, auch wenn ich die Khandas als nicht selbst erkannt habe, so ist immer noch das Ich Bin da. Wie wenn du eine Blüte zerlegst in ihre Einzelteile und der Duft ist immer noch da. Also soweit geht dieses Ich Bin. Insofern hast du recht, was du sagst. Und erst ganz zum Schluss fällt es dann auch weg. Wenn das der letzte Duft, der letzte Hauch von Ich Bin klar gesehen wird und zerfällt. Gut, was man fühlt, das nimmt man wahr. Das ist ein sehr interessanter Satz. Was man fühlt, das nimmt man wahr. Vorher war da noch kein Mann. Jetzt ist da ein Mann. Also hier wird ein persönliches Element mit dem Gefühl, tritt eben dieses persönliche Element, das Ich bin, ein. Und damit wird als Wahrnehmung, Wahrnehmung für mich, die für mich eine bestimmte Bedeutung hat, einen bestimmten Wert hat, die mich zu einer bestimmten Handlung veranlasst. Und dieses Mich oder dieser Mann oder diese Person, die da plötzlich auftritt, die ist natürlich nicht einfach so, sondern der liegt, wie wir vorher schon gehört haben, ein bestimmter Mangel zugrunde, eine bestimmte Begierde zugrunde, ein bestimmtes Wollen zugrunde. Deswegen ist Wahrnehmung für mich oder eine für mich Wahrnehmung immer auch der Auslöser einer Handlung, weil es immer auch einen bestimmten Mangel ausdrückt. Aus der Berührung als Ursache entsteht Gefühl, als Gefühl als Ursache entsteht der Durst, als Durst als Ursache entsteht das Anhaften. Also es ist immer dann eine gewisse Stellungnahme gegenüber dem Wahrgenommenen. Ich will es nicht, es ist mir egal. Kurz gesagt, Vedana lässt Kilesa entstehen. Sanya lässt Ditti entstehen. Und Sanya unter dem Einfluss von Avijja impliziert also Tanha, Kilesa und Avijja Ditti. Es ist nun einmal so. Also wir konstruieren und interpretieren unser gegenwärtiges Erleben aufgrund von vergangenen Erfahrungen. Das wäre dann beispielsweise so, dass wenn jetzt nur Vijnana da wäre, ohne dass das vielleicht so eine für mich Wahrnehmung ausgeufert ist, und wir sehen eine Erdbeere, also rote Erdbeere vor grünen Blättern, fertig. Wenn es aber eine für mich Wahrnehmung wird, dann heißt es, eine mich angehende, mir willkommene, ein angenehmes Gefühl aufgrund von Erinnerung erzeugende Wahrnehmung, etwas, das zu pflücken ist, eine rote Erdbeere vor grünen Blättern. Also wir haben einen sehr starken persönlichen Anteil daran drin, sobald diese für mich Wahrnehmung da ist. Dass wir unser Erleben aufgrund von diesen vergangenen Erfahrungen konstruieren, ist unweigerlich. Es geht gar nicht anders, weil wir müssen immer eine Hypothese, eine Vorhersage, eine Simulation der Welt erstellen, um darin handlungsfähig zu sein. Wir haben vom Säugling, für den ist ja alles Chaos, der nimmt alles undifferenziert, uneingeordnet, unsortiert wahr, lernt aber dann nach und nach dieses Wahrgenommene zu Konzepten zu verdichten, weil es einfach das Überleben ermöglicht, weil es den Umgang mit anderen Menschen und die Kommunikation mit anderen Menschen ermöglicht. Also es muss so sein, dass wir Dinge konzeptualisieren, weil sonst wären wir hoffnungslos verloren in den Dingen, die wir allein schon über die Sinne alles wahrnehmen könnten. Aber wir müssen viel, viel, viel ausblenden, damit wir handlungsfähig bleiben. Und weil dieser Wahrnehmungsprozess eben derart konditioniert ist, ist es eben auch sehr schwer, darüber Kontrolle zu erlangen und den so umzugestalten, dass er uns in die richtige Richtung führt und nicht mehr wie dieses Zerrbild, von dem der Buddha gesprochen hat, diese Luftspiegelung uns als Reisende auf dem Weg in die Irre führt. Da stellt sich die Frage, warum fühlt man, was man fühlt? Jede Situation, jeder Sinneseindruck löst Veränderungen in der Körperphysiologie aus. Wir können auch sagen, er löst neue Datumkombinationen aus, um genauer zu sein. Der Körper übermittelt dem Gehirn ständig einen aktuellen Körperzustandsbericht, der als angenehm, unangenehm, weder angenehm noch unangenehm beschrieben werden kann. Weil dieser Körper aus alten Kammern besteht, sind diese Empfindungen Kamavipaka und Umweltfaktoren, also etwas, das gefühlt werden muss, solange man sich mit einem Fleischleib herumplagen muss. Das ist etwas, was dem Buddha auch nicht anders gegangen ist. Er hat auch Kreuzschmerzen gehabt und es ist ihm schlecht gegangen bei Durchfällen und so weiter. Daran ändert sich nichts. Allerdings ist es ja so, dass wir auch ständig einen Geisteszustandsbericht erhalten. Da heißen dann diese Vedana Somanasa, Domanasa und Upeka. Und diesen geistigen Vedana liegen jetzt wieder gewohnheitsmäßige Reaktionen, Gestaltungen, Neigungen, Triebe zugrunde. Also deswegen spricht der Devis hier von Triebresonanz. Das ist das Gefühl, das entscheidende Gefühl, das durchschaut werden muss beim Kontakt, bei der Wahrnehmung. Gefühl und Wahrnehmung sind nicht zu trennen, aber ich kann durchschauen, was ist das jetzt für ein Gefühl. Ich kann schauen, ist das jetzt oder inwiefern ist dieses Gefühl jetzt eine Triebresonanz? Hat das was mit Geisteszustandsbericht zu tun oder hat es was mit Körperzustandsbericht zu tun? Das ist erst einmal das Vorrangige, weil wir haben ja schon festgestellt, dass das Ich Bin ganz, ganz lang immer dabei ist. Also darauf zu schauen, mag vielleicht der schnellste Weg sein, aber das erst einmal isoliert hinzubringen, das Ich Bin, nur noch das zu betrachten und zu schauen, ist sehr schön. Deswegen ist es sinnvoll, erst einmal mit diesen Vedana anzufangen und zu schauen, okay, das ist körperlich, das ist geistig. Körperlich kann ich nichts machen, geistig kann ich was tun. Für den Arahant eben ist es so, nur ein Gefühl empfindet er, ein körperliches, kein gemüthaftes. Und da kommt dann jetzt mit dem Pfeilgleichnis, wie wenn ein Mann von einem Pfeil angeschossen würde, aber kein zweiter Pfeil würde nach ihm geschossen. Dieser Mensch im Mönche wird also nur das Gefühl von einem Pfeil empfinden. Nächste Frage. Warum nimmt man wahr, was man wahrnimmt? Wo ist jetzt der Zusammenhang zwischen Gefühl und Sanya? Vedana kommt von wie, von Wissen, genauer das, wie etwas gewusst oder wahrgenommen wird. Und das ist grundlegend entweder positiv oder negativ. Denn wir projizieren ja auf die Objekte außerhalb von uns und glauben aufgrund der Gefühle, dass Dinge oder Personen inhärent positiv oder negativ seien. Dazu kommen dann eben die Bezeichnungen, die Bestimmungen, die Bewertungen, wodurch wir unser Verhältnis zu einem bestimmten Objekt oder zu einer bestimmten Person abklären. Das alles wird dann ein Zusammenerkennen, ein Sanchanati, und aus der Vermengung von Vedana und Sanya entsteht dann eben Tanha, der letztendliche Ursprung der persönlichen Identität. Also die begehrliche Persönlichkeit, die handlungsfähig, vor allem aber auch handlungsbedürftig ist. Mit dem Ursprung von Gefühl ist der Ursprung von Begehren, mit dem Aufhören von Gefühl ist das Aufhören von Begehren. Das nächste ist dann, was man wahrnimmt, darüber denkt man nach. Da sagt der Devis dazu, das Pali-Wort Vitakheti bedeutet Bedenken, mit dem Geist angehen, Stellung nehmen. Die spontane geistige Stellungnahme entspricht im Allgemeinen der Stärke des Gefühls, mit dem das Erlebnis besetzt ist. Und in der Folge wird das als angenehm herangetretene Erlebnis auch weiterhin in diesem Sinne bedacht. Nehmen wir an, ein Mensch sieht in einem Schaufenster eine ihm sehr köstlich erscheinende Delikatesse. Er hat die Wahrnehmung von etwas sehr Angenehmem, Vielversprechendem. Begehren steigt in ihm auf, Verlangen, Fiebern und der Wille, das Angenehme zu bekommen. Er überlegt, ob er genug Geld dabei hat, geht in den Laden und kauft das Gewünschte. Er ist seiner triebhörigen Anschauung, das Gute da will ich haben, gefolgt. Er kann aber auch die Anschauung haben, lohnt es sich denn dafür Geld auszugeben? Besser, ich spare das Geld für das und das Wichtigere. Die Delikatesse ist ja im Nu verspeist und unter Umständen belastet sie noch die Verdauung und ist also ungesund. Ich habe nur einen kurzen Genuss, der auch noch meine Gesundheit beeinträchtigt. Ein solcher stellt einen augenblicklichen Genuss um späteren Wohlwillen zurück. Aber ein Mensch kann auch überlegen, wenn ich jetzt diesem Verlangen folge, diese Sache positiv bewerte, dann habe ich damit meine Triebe, Tendenzen, meine Gier verstärkt, bin ein noch mehr dürstender, hungernder, abhängiger geworden. Ich verlasse dieses Körperleben als ein noch bedürftigerer, der wegen seiner Bedürftigkeit verletzbar und aggressiv ist und bin damit weit entfernt vom Wohl der Bedürfnisfreiheit. Das dürfte relativ selten vorkommen, diese Überlegung. Mir ist aber vielleicht wert, einzuüben. Wie schon gesagt, es ist unmöglich, Gefühl und Wahrnehmung zu trennen. Jetzt haben wir aber beim Denken das mit der Wahrnehmung verbunden ist, also bei den Konzepten, die damit verbunden sind. Und das ist schon eine sehr große Herausforderung. Eine konzeptfreie Sanya zu erfahren. Also da muss man schon in die Vertiefungen gehen. Aber es ist auf der einen Seite ein Fluch, auf der anderen Seite ein Segen. Denn wir könnten diese 10 Sanyas, die zum Todlosen führen, ohne Konzept, ohne Denken, ohne Vorstellungen gar nicht entwickeln. Das heißt, wir könnten unsere Wahrnehmung, unsere Sanya nicht umgestalten. Letztendlich dienen diese 10 Sanyas alle ja nur dazu, zu der Erkenntnis zu gelangen, kein Ding ist der Mühe wert. Oder nichts, was immer es auch sei, soll als ich oder mein aufgegriffen werden. Dafür sind diese Sanyas da. Und dafür brauche ich Konzepte, brauche ich Bilder, brauche ich Vorstellungen. Das heißt, ich kann also als etwas, was mich, wenn ich nicht aufpasse, wirklich reinreitet, weil es zu Papancha führt, etwas machen, das mich rüberbringt ans andere Ufer. Weil ich lerne, Konzepte, Vorstellungen und Bilder so zu nutzen, dass sie meine Sanya in der richtigen Weise umgestalten. Kurz und gut, um das nochmal zu wiederholen, wie schaut die Sanya bei uns aus? Welche Teile, welche Aspekte sind bei der Sanya von uns mehr oder weniger zwingend enthalten?
Ja? Die Erfahrungen bekommen. Ganz viel vorhanden, weil
das ohne Erfahrungen. Das wäre Konzepte. Okay, Konzepte, ja. Sehr gut.
Ich habe eine Frage zu dem, was man fühlt, das nimmt man wahr.
Ja.
Es scheint ja Abfolge zu sein. Ist es das? Weil ich könnte mir vorstellen, dass Gefühl durch Wahrnehmung auftritt. Also hinterher, genau. Oder verstärkt sich das dann immer?
Ich verstehe schon, was du meinst. Mhm. Gefühl und Wahrnehmung sind nicht zu trennen. Punkt.
Okay.
Sache ist natürlich das, du brauchst erst einmal, Gefühl muss erst einmal eine bestimmte Reizschwelle überschreiten. Also ein Sinneseindruck muss eine Reizschwelle überschreiten, damit du das überhaupt wahrnimmst. Ja, also da hast du schon ein Gefühl drin. Also das ist also Körperzustandsbericht sozusagen, sagt, okay, da ist jetzt was, da muss ich reagieren, da muss ich hinschauen, also da ist schon mal ein Gefühl. Da nimmst du etwas wahr und natürlich ist da auch schon wieder Gefühl dabei. Oder löst ein Gefühl aus. Also das ist eine totale Gemengelage. Ja, dann kommen noch die Konzepte dazu, bei uns normalerweise, und das Ich Bin ist sowieso dabei, was ja auch irgendwo eine Empfindung ist. Ja.
Das ist eigentlich Paticca Samuppada.
Ja, genau. Also es gibt letztendlich keine Abfolge, weil es nicht weiß, wo es anfangen soll. Okay. Nochmal kurz, Sanya ist Ich Bin, Sinneneindruck, Gefühl und Gedanken. Deswegen sagt der Buddha natürlich auch, da muss man gründlich nachschauen, da muss man gründlich nachsinnen, das muss man genau untersuchen, weil das ist eben kein leichtes, leicht verschlimmer. Okay, das nächste wäre natürlich dann das Ausufern, Papancha, aber dazu brauche ich jetzt nicht viel sagen, weil der Bernd Golz erst neulich einen sehr guten Vortrag dazu gehalten hat und wir überhaupt schon öfter darüber gesprochen haben. Das ist natürlich etwas, was wir möglichst unterbinden sollten. Also, dass der Geist dann in die Vergangenheit, in die Zukunft, in die Fantasien und so weiter flüchtet. und man eben besessen wird von diesem ganzen, von dieser ganzen Weltausbreitung, die dann in unserem Kopf stattfindet. Ja, wenn man drückt das ganz deutlich aus, wer der Weltausbreitung, also Papancha, ganz ergeben ist, den Tieren gleich sich an der Weltausbreitung erfreut, wird das Nibbana nicht erlangen, jene höchste Sicherheit. Wer aber der Weltausbreitung nicht ergeben wird, ergeben ist, der sich am Pfad der Nichtausbreitung erfreut, der wird das Nibbana erreichen, die höchste Sicherheit. Also das eine können wir gar nicht vermeiden. Das andere können wir nutzen und das dritte sollte man so weit wie es geht vermeiden. Fritz Schäfer hat dazu auch was sehr Deutliches gesagt. Welt und Ich werden so erlebt, als ob da außerhalb unseres Erlebens von Ich und Welt noch einmal eine materielle Welt und ein Ich wäre, die unsere sechs Sinne als Wahrnehmungsbilder reproduzieren, nicht produzieren, reproduzieren. Ein Geist, der sich Gebilde einbildet und sie so deutet, als bestünden sie an sich, kann man den einen gesunden Geist nennen? Ein Geist, der sich nicht als Geist kennt, ist wahnsinnig. Der Wahn aus dem Fieber von Hinneigung, Abneigung und Blendung ist der universale Simulator jener virtuellen Realität, die wir Existenz nennen. Also kurz gesagt, das Zusammentreffen von Sinnesobjekt, von Sinn, Objekt, Bewusstsein ergibt Kontakt. Aber auch die Ich-Welt-Simulation. Der Komplex Vedana Sanya Vitaka ergibt das Selbstmodell. Das größte Problem dabei ist eben das Ausufern Papancha auf der Basis dieses phänomenologischen Zentrums. Hier kommt es zu einer Persönlichkeitsansicht. Etwas als ich oder mein zu betrachten oder etwas als in mir enthalten sein, beziehungsweise mich als in etwas enthalten sein zu betrachten. Letztendlich handelt es sich bei Papancha Sanya Sankha also um Persönlichkeitsausbreitung. Und der Dikusajato übersetzt dann entsprechend: Concepts of identity that emerge from the proliferation of perceptions. Also durch das Ausbreiten der Wahrnehmungen oder durch die Weltausbreitung entstehen eben diese, entsteht dieser Ich-Eindruck, dass ich bin. Und wir hatten ja vorher schon, solange der da ist, entstehen auch immer wieder die Sinnesfähigkeiten. Und wenn die Sinnesfähigkeiten da sind, dann kommt es dann wieder zum Papancha und so geht es rund und rund und rund. Das Problem dabei ist, dass diese Persönlichkeitsausbreitung etwas ist, das uns sehr willkommen ist, weil wir uns da dran festhalten können. Weil wir darin hoffen, Glück und Beständigkeit und Kontrolle zu finden. Weil nun aber Körperlichkeit, Gefühl, Sanya, Gestaltung und Bewusstsein Wohlgefühl geben, mit Wohlgefühl verbunden, von Wohlgefühl begleitet sind, nicht immer begleitet sind von Leiden, daher gelüstet es die Wesen nach Körperlichkeit, Gefühl, Sanya, Gestaltung und Bewusstsein. Durch solches Gelüsten werden sie gefesselt, gefesselt werden sie befleckt. Der Tanissaro fasst es ganz schön zusammen und sagt mit anderen Worten, das Wohlgefühl, das in den Aggregaten zu finden ist, ist die Hauptursache dafür, warum wir sie begehren und an ihnen festhalten und ein Selbstgefühl um sie herum aufbauen. Auch ohne die Vorstellung, dass die Aggregate beständig sind, werden wir uns dafür entscheiden, an ihnen festzuhalten, solange wir glauben, dass die Freuden, die wir aus ihnen durch sie beziehen können, die Anstrengung wert sind, die erforderlich sind, die Anstrengung wert ist, die erforderlich ist, um an ihnen festzuhalten. Wir identifizieren uns zum Beispiel mit unserem Körper sowohl als Produzent als auch als Konsument von Genüssen. Wir können ihn verwenden, um Nahrung zu finden. Wenn er isst, nehmen wir an den angenehmen Gefühlen teil, die er hervorrufen kann. Das gleiche Prinzip gilt für die übrigen Aggregate. Unsere Gedanken und Wahrnehmungen helfen uns, durch die Welt zu navigieren, und befriedigende Gedanken und Wahrnehmungen machen uns an und für sich glücklich. Jedoch bringt jede Annahme eines Selbst, egal wie das Selbst definiert ist, jeder Akt der Annahme eines Selbst ein gewisses Maß an Leiden mit sich. Also so liegen die Dinge. Gibt es dazu irgendwelche Fragen?
Mir fiel noch ein, so ein Aspekt, vielleicht habe ich den noch gehört, von Wahrnehmung aus. Auch Wahrnehmung löst da auch sehr schnell Hoffnungsimpulse aus.
Ja.
Und das ist für mich irgendwie auch immer, sagen wir mal, eine ganz gute Möglichkeit hinzuschauen. Welche Handlung löst das denn aus? Ich bin dann zwar noch immer bei dem Ich und Mein, aber zumindest mal, ist die Grenze für mich irgendwie so einfacher zu sehen oder damit einfacher zu arbeiten als davor. Das ist ja auch so ein Zusammenspiel dann der Sankaras, das man da
macht. Ja. Genau. Damit sind wir jetzt bei der Frage, was tun wir jetzt denn? Vor allen Dingen, was tun wir mit Papancha oder gegen Papancha? Das ist ja offensichtlich das größte Problem. Erfreulicherweise gibt es ja Saka, den Götterkönig, der schon Sotapanna war, und der stellt dem Buddha genau diese Frage. Wie, Herr, erreicht der Mönch eine angemessene Methode, die zur Austilgung des Impulses der Vorstellung der Vielfaltigkeit führt? Geistige Freude oberhalb der Götter ist von zweifacher Art. Man soll sich ihr widmen oder nicht widmen. Und auch geistiger Kummer oberhalb der Götter ist von zweifacher Art. Man soll sich ihm widmen oder nicht widmen. Und auch Gleichmut oberhalb der Götter ist von zweifacher Art. Man soll sich ihm widmen oder nicht widmen. Wenn man weiß von der geistigen Freude, von dem geistigen Kummer oder von dem geistigen Gleichmut, wenn ich mich mit dieser Freude, Kummer, Gleichmut befasse, wenn ich mich dem widme, dann werden die unheilsamen Dinge mehr und die heilsamen Dinge werden weniger. Derartigen geistigen Empfindungen, fasse ich das mal zusammen, soll man sich nicht widmen. Wenn man weiß von der geistigen Empfindung, wenn ich mich ihr widme, werden die unheilsamen Dinge weniger und die heilsamen Dinge werden mehr, dann soll man sich dieser geistigen Empfindung widmen. Das gibt es nun wiederum mit Denken und Überlegen und ohne Denken und Überlegen. Wobei das ohne Denken und Überlegen natürlich das Vorzügliche ist. Also ich kann das diesen Geisteszustandsbericht eben immer reflektieren, kann also nachdenken, kann ihn anschauen, kann ihn schauen, führt das, diese geistige Empfindung, die jetzt gerade da ist, wozu führt die? Führt die zu etwas Heilsamen oder zu etwas Unheilsamen? Ist es etwas, was ich dagegen angehen muss, oder ist es etwas, was ich fördern kann? Also wenn jetzt zum Beispiel Meta aufsteigt, dann ist ziemlich klar, dann muss ich nicht dagegen angehen, sondern das muss ich fördern. Und wenn Übelwollen aufsteigt, das ist ja eine unangenehme Empfindung, oder beziehungsweise Übelwollen, das sind ja Konzepte, die mit unangenehmen geistigen Empfindungen verbunden sind, dann muss ich dagegen angehen. Und das ist natürlich ein Perspektivwechsel, den man erst einmal vornehmen muss. Weil so normalerweise ist das immer eben angenehm, unangenehm oder gleichgültig, sagen wir mal so. Und jetzt geht es aber nicht mehr um angenehm, unangenehm, sondern nur noch um heilsam oder unheilsam. Also das kann ich, diese geistige Bewertung, angenehm als Trieb, meinen Trieben entsprechen oder nicht, heißt es ja letztendlich, die kann ich beiseite lassen, sondern ich muss schauen, heilsam oder unheilsam, wozu führt das Ganze? Dies führt nicht zu meinem eigenen Leid oder zum Leid anderer oder zum Leid beider. Es fördert Weisheit, verursacht keine Schwierigkeiten und führt zu Nibbana hin. Wenn ich über diese Gedanken, sind ja auch immer eben mit Empfindungen verbunden, die Gedanken, nachdenke und nachsinne und sei es sogar eine Nacht lang, sogar einen Tag lang, sogar eine Nacht und einen Tag lang, sehe ich nichts, das davon zu befürchten wäre. Also das ist das, was der Bodhisattva in M19 beschreibt. Das ist seine Hauptübung war, bevor er das Erwachen erlangt hat. Dass er immer geschaut hat, diese Gedanken, die da sind, die sich hier ausbreiten, die Empfindung, die damit verbunden ist, ist das heilsam oder unheilsam, führt das zur eigenen Beschwer oder zu anderer Beschwer oder zu anderer Beschwer. Tue ich was dagegen, muss ich was dagegen tun oder kann ich es lassen und gefährden. Und dann letztendlich kann man da dann auch die Gedanken weglassen, weil man es ja schon erkennt, wenn etwas aufsteigt. Also mal nicht mehr großartig nachdenken, sondern aufgrund der Übung weiß ich da schon, oh, jetzt kommt zum Beispiel Übelwollen vor. Da brauche ich noch gar keine großen Gedanken dazu haben. Dann ist vielleicht Zeit, ein bisschen tief durchzuatmen und an was Schönes zu denken. Was auch noch ein guter Tipp ist diesbezüglich, findet sich in den drei Bhadikarata Suttas, und zwar, man lass Vergangenes nicht auferstehen, auf Künftiges man nicht die Hoffnung baut, denn das Vergangene liegt hinter uns, das Künftige ist noch nicht angelangt. Stattdessen einsichtsvoll erkenne man, was in der Gegenwart entstanden ist. Man wisse es und sicher sei man sich unüberwältigt, unerschütterlich. Also wenn man, je mehr man den Geist in der Gegenwart hält, verhalten kann, desto weniger kann man Papancha übermannen ist. Weil es immer sehr auf Vergangenheit und Zukunft und Projektionen nach hier und da ausgelegt ist. Also das ist auf jeden Fall hilfreich. Dazu braucht man natürlich Achtsamkeit und Wissensklarheit. Und dann kann man eben merken, wie die Gefühle in ihm aufsteigen, wie sie bestehen und wie sie schwinden. Er merkt, wie die Sanya in ihm aufsteigen, wie sie bestehen und wie sie schwinden. Er merkt, wie die Gedanken in ihm aufsteigen, wie sie bestehen und wie sie schwinden. Es gibt ja dieses Bild von dem, aus der Zen-Tradition, von dem, der den Ochsen sucht und da durch die Gegend irrt und ihn letztendlich dann sieht und dann auch einfangen kann und zurückreiten kann nach Hause, und dann sitzt er ganz ruhig da und hat schon die Arbeit erledigt. Und das ist ein ganz schönes Bild, wie man praktisch dieses Papancha nach und nach zur Ruhe bringt. Wenn man das erste Mal erkennt und dann einhegt sozusagen und dann immer weiter zurückfährt letztendlich, bis man sich keine Sorgen mehr machen muss, dass man vom Papancha übermannt wird. Das ist natürlich auch verarbeitet, das ist klar. Aber ist sie geschafft, heißt es dann, Bhikkhu, was die Quelle anbelangt, durch welche die Konzepte, die vom begrifflichen Ausufern geprägt sind, einen Mann bedrängen, wenn dort nichts gefunden wird, woran man sich ergötzen könnte, was man willkommen heißen könnte und woran man sich festhalten könnte, dann ist dies das Ende der Neigung zur Begierde, der Neigung zur Abneigung, der Neigung zu Ansichten, der Neigung zum Zweifel, der Neigung zum Dünkel, der Neigung zur Begierde nach Werden, der Neigung zur Unwissenheit. Dies ist das Ende des Gebrauchs von Knüppel und Waffe, von Streit, Zank, Streitgesprächen, Anschuldigung, Gehässigkeit und falscher Rede. Hier hören diese üblen, unheilsamen Zustände ohne Überbleibsel auf. Das heißt, es lohnt sich. Dieses schrittweise zur Ruhe bringen von Papancha, das klare Unterscheiden von geistigen Empfindungen und dem, wozu sie führen, und die damit verbundenen Gedanken und letztlich das Durchschauen des ganzen Sanya-Komplexes führt dann letztendlich zum Todlosen, wenn wir die uns gegebenen Techniken und Anregungen, die der Buddha erklärt hat, auch zu nutzen wissen. Aber das Allerwichtigste ist erst einmal zu verstehen, was Sanya überhaupt ist. Und nicht bei dem Konzept, ja, Sanya ist Wahrnehmung, hängen zu bleiben. Weil dieses Wort, Wahrnehmung, führt dazu, dass wir die Dinge einfach abhaken. Weil Wahrnehmung ist ja klar, sich vor sich. Fertig. Und erst wenn das im Hirn Klick gemacht hat, dass das eine ganz komplexe Geschichte ist und wir die auch wirklich sehen können, die Komplexität von Sanya, dann können wir erst wirklich das tun, was der Buddha gesagt hat, genau untersuchen, genau darüber nachsinnen, reflektieren und versuchen, das Ganze ganz gut zu durchschauen. Das war's. Also, besser kann ich es nicht erklären. Wer es noch nicht verstanden hat, es kommt das Buch zum Film. Demnächst ist schon bestellt. Kann man sich das Ganze nochmal in Ruhe zu Gemüte führen. Oder wenn jetzt jemand noch eine Frage hat, dann versuche ich es mal. Wenn nicht, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.